sind im 2. Mose im Kapitel 28. Die letzten paar Wochen haben wir uns das Heiligtum angesehen und heute werden wir uns die Priester und vor allem den Hohenpriester ansehen und die Kleidung des Hohenpriesters im Alten Testament. Im Hebräerbrief im 3. Kapitel im Vers 1 steht: Daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohenpriester unseres Bekenntnisses, Jesus. Jesus ist unser Hohepriester. Und der Hohepriester im Alten Testament war natürlich wieder ein Bild für Jesus, wie alles im Alten Testament. Und wir werden uns jetzt die Kleidung ansehen, dieses Hohenpriesters. Vers 1. Du aber lass deinen Bruder Aaron und seine Söhne mit ihm aus der Mitte der Söhne Israel zu dir herantreten, damit er mir den Priesterdienst ausübt, Aaron und mit ihm Nadab und Abihu, Eleazar und Itamar, die Söhne Aarons. Und fertige heilige Kleider für deinen Bruder Aaron an, ihm zur Ehre und zum Schmuck. Du sollst zu allen reden, die ein verständiges Herz haben, das ich mit dem Geist der Weisheit erfüllt habe, und ihnen sagen, dass sie die Kleider Aarons machen sollen, um ihn zu heiligen, damit er mir den Priesterdienst ausübt. Dies aber sind die Kleider, die sie anfertigen sollen. Eine Brusttasche und ein Ephod und ein Oberkleid, einen Leibrock aus gewirktem Stoff, einen Kopfbund und einen Gürtel. Diese heiligen Kleider sollen sie für deinen Bruder Aaron und für seine Söhne anfertigen, damit er mir den Priesterdienst ausübt. Und dazu sollen sie das Gold, den violetten und roten Purpur, den Karmesinstoff und den Byssus nehmen. Also die Kleidungsstücke des Hohenpriesters sollen aus denselben Materialien sein, wie die Wohnung, wie das Zelt, wie das Heiligtum. Auch dieselben Farben. Es spricht beides von Jesus. Und im Vers 4 sehen wir die Kleidungsstücke. Ich habe hier wieder ein Bild, das ist leider nicht so schön. Diesmal ist nur in Schwarz-Weiß und der Ausdruck hat auch nicht ganz so hingehauen. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt sehen könnt von hier. Ich lasse es vielleicht durchgehen später, aber wir sehen da diese vier Dinge. Wir sehen eine Brusttasche, das ist da oben drauf montiert, das sind 12 Steine für die 12 Stämme Israels drauf. Dann ein Ephod, das ist diese Schürze im Prinzip, die der Priester anhat. Darunter ein Oberkleid, das ist blau oder violett, und einen Leibrock aus gewirktem Stoff darunter und oben einen Turban, und das Ganze wird mit einem Gürtel zusammengehalten. Ich lasse es vielleicht durchgehen, dann kann man das ein bisschen ansehen. Tut mir leid, die Qualität. Was sind die verschiedenen Kleidungsstücke? Zuerst haben wir das Ephod, das war oder ist diese Schürze, die der Priester ganz oben getragen hat. Das sehen wir im Vers 6. So sollen sie nun das Ephod aus Gold, violettem und roten Purpur, Karmesinstoff und gezwirnten Byssus in kunstiger Arbeit machen. Es soll an seinen beiden Rändern zwei zusammengefügte Schulterstücke haben und man füge es mit ihnen zusammen. Und der Gurt, mit dem es angelegt wird, der sich oben befindet, soll von gleicher Arbeit und aus einem Stück mit ihm sein. Aus Gold, violettem und rotem Purpur, Karmesinstoff und gezwirnten Byssus. Und du sollst zwei Onyxsteine nehmen und die Namen der Söhne Israel darauf eingravieren. 6 ihrer Namen auf dem einen Stein und die 6 übrigen Namen auf dem anderen Stein nach der Reihenfolge ihrer Geburt. In Steinschneidearbeit als Siegelgravur sollst du die beiden Steine stechen nach den Namen der Söhne Israel. Mit goldenen Einfassungen umgeben sollst du sie anfertigen. Dann setze die beiden Steine oben auf die Schulterstücke des Ephods als Steine des Gedenkens für die Söhne Israel. und Aaron soll ihre Namen auf seinen beiden Schultern tragen vor dem Herrn zum Gedenken. Beide stelle goldene Einfassungen und zwei Ketten aus reinem Gold her. Als Schnüre sollst du sie herstellen in Seilerarbeit und die seilförmigen Ketten an den Einfassungen befestigen. Also das Ephod, dieser eine Teil, eigentlich eine Schürze, so ein Schurz oben. Ihr seht es auf dem Bild, und mit zwei Steinen auf beiden Schultern, wo je sechs Namen von den 12 Stämmen eingraviert waren. Dieses Ephod oder Schürze, das war damals ein Symbol für Autorität, ein Zeichen für Autorität. So wie heute eine Uniform zum Beispiel von der Polizei oder vom Militär mit den Sternen obendrauf. Ein Zeichen für Vollmacht oder für Autorität. Das spricht davon, dass Jesus die Autorität hat, dass Jesus der Herr ist über unser Leben. In Matthäus 28, 18 hat Jesus gesagt, mir ist alle Macht oder Vollmacht gegeben auf Himmel und Erden. Also Jesus ist der, der Vollmacht hat, der Autorität hat. Und er will es in unserem Leben haben. Er will der Herr in unserem Leben sein, dass wir sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Als zweites Stück sehen wir den Gurt oder den Gürtel im Vers 8. Der soll in gleicher Arbeit sein und aus einem Stück mit diesem Ephod, aus Gold und violetten, roten Purpur, Karmesinstoff und gezierten Byssus, also auch aus demselben Material. Dieser Gürtel spricht davon, dass Jesus unser Diener ist. Oder spricht über Jesus als Diener. Mit was hat sich Jesus gegürtet? Erinnert ihr euch beim Abendmahl? Oder vor dem Abendmahl, als er ein leinenes Tuch genommen hat, ein Handtuch, und sich umgürtet hat und die Füße der Jünger gewaschen hat, spricht von Jesus als dem Diener, dieser Gurt aus Stoff. Und das ist wunderbar eigentlich, dass Jesus unser Diener ist, obwohl er unser Herr ist. Er hat uns reingewaschen, er hat für unsere Sünden bezahlt, er tritt für uns ein beim Vater, er hört uns, er stärkt uns, er leitet uns, er segnet uns. Es gibt so viele verschiedene Arten, wie Jesus uns dient. Und es wird nicht aufhören. Wir können Lukas 12 aufschlagen. Lukas 12, Vers 35. Ich kann den Finger im zweiten Mose lassen. Sagt Jesus, es seien eure Lenden umgürtet und die Lampen brennend. Und ihr seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten, wenn er aufbrechen mag von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich aufmachen. Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachen finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sie sich zu Tisch legen lassen und wird hinzutreten und sie bedienen. Spricht davon, dass wir bereit sein sollen, dass wir Jesu Wiederkunft erwarten sollen. Und das Schockierende oder das Erstaunliche ist, dass der Herr, wenn er wiederkommt, dass er sich umgürten wird und dass er diesen Knechten, die ihn erwartet haben, dass er ihnen dienen wird. Das, was im Obergemach vor dem Abendmahl passiert ist, das war eigentlich nur eine Vorschau auf das, was noch kommt. Jesus wird sich wieder umgürten und er wird uns dienen, sagt uns diese Stelle in Lukas. Wow. Ich glaube, wir werden uns alle so fühlen wie der Petrus, der gesagt hat, nein, Herr, nicht du waschst mir die Füße, nicht du dienst mir, ich muss dir dienen. Ich bin es nicht wert. Ich glaube, wir können uns gar nicht vorstellen, was Jesus alles für uns hat. Es ist erstaunlich, Jesus ist der ultimative Diener. Er liebt mich, er dient mir und er wird mir dienen sogar im Himmel. Ein unglaublicher Gedanke. Was für ein toller Herr Jesus ist. Wenn wir das wissen, wenn wir ihn kennen, es ist einfach, uns seiner Autorität unterzuordnen. können wir mit frohem Herzen machen, wenn wir seinen Charakter kennen, wenn wir seine Liebe für unser Leben kennen, können wir ihm getrost unser Leben anvertrauen und seiner Herrschaft unterwerfen. Dieser Gürtel oder dieser Gurt war aus demselben Material wie das Ephod, das von Autorität spricht. Und das beides gehört eigentlich wirklich zusammen. Autorität und Dienst. Das ist, wo Autorität herkommt, von Dienst. Wenn wir Menschen sein wollen, die Autorität oder Vollmacht haben wollen, und ob das jetzt in der Familie ist, im Job oder in der Gemeinde, dann müssen wir Menschen sein, die dienen. Dann müssen wir diese Einstellung haben, die Jesus hatte. Und das ist nicht die Einstellung, die Welt hat. Das ist sehr unterschiedlich von dem, wie die Welt es sieht. In Lukas 22 hat Jesus gesagt, die Könige der Nationen herrschen über sie und die Gewalt über sie üben, lassen sich Wohltäter nennen. Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch sei wie der Jüngste und der Leiter wie der Dienende. Da kommt Autorität her, das ist Autorität im Reich Gottes zu dienen. Also nicht, dass zum Beispiel der Ehemann sagt, Frau, ordne dich mir unter. Weißt du, die Bibel sagt es. Und sie herumkommandieren oder sich bedienen lassen. Ich glaube, dieser Machoismus ist nicht das, was die Bibel lehrt wirklich. Sondern diese Autorität, dieses Ephod war verbunden mit dem Gürtel, der von Dienst spricht. Die Frage, wer fühlt sich deine Frau bedient? Fühlt sie sich geliebt? Oder als Sklave behandelt? Dasselbe können wir uns im Job fragen oder in der Gemeinde oder Familie mit den Kindern. Sorge ich mich um sie? Trachte ich danach, dass sie mir gut gehen? Da kommt Autorität her, wenn wir dienen. Wie können wir herausfinden, ob ich wirklich ein Diener bin? Ich glaube, die beste Art herauszufinden ist, bis uns jemand behandelt wie einen Diener. Wir glauben, ja, ich glaube, ich bin ein Diener. Aber was, wenn mich dann jemand behandelt wie ein Diener? Vielleicht nicht rumkommandiert, sich nicht bedankt. Was denke ich dann? Ah, das soll sich wenigstens bedanken. Übel. Ich habe mehr verdient. Ich glaube, was ich bin, ein Diener. Und wir beschweren uns. Und dann finden wir oft heraus, dass wir nicht wirklich die Diener sind, für die wir uns halten. Ich glaube, wir können da alle noch wachsen in dem Bereich. Aber wahre Autorität kommt von Dienen. Deswegen sagt die Bibel, Männer, dient euren Frauen. Chefs, dient den Angestellten. Die in der Gemeinde mitarbeiten, dient den Schafen. Da kommt Autorität her. Und wenn du dienst, wirst du Autorität haben, wahre Autorität. In Vers 15 sehen wir das nächste Teil, die Brusttasche oder der Brustschild, Brustplatte. Und mache die Brusttasche für den Rechtsspruch in kunstiger Arbeit. Wie die Arbeit des Ephods sollst du sie anfertigen, aus Gold, violettem und rotem Purpur, Karmesinstoff und gezwirnten Byssus sollst du sie machen. Viereckig soll sie sein, doppelt gelegt, eine Spanne ihre Länge und eine Spanne ihre Breite. Und besetze sie mit eingesetzten Steinen, vier Reihen von Steinen, eine Reihe Karneol, Topas und Smaragd, die erste Reihe, die zweite Reihe Rubin, Saphir und Jaspis und die dritte Reihe Hyazinth, Achat und Amethyst und die vierte Reihe Türkis und Onyx und Nephrit. Mit Gold sollen sie eingefasst sein in ihren Einsetzungen. Die Steine sollen also den Namen der Söhne Israels entsprechen, 12 an der Zahl, entsprechend ihren Namen. In Siegelgravur sollen sie hergestellt werden, jeder seinem Namen entsprechend für die 12 Stämme. Mache an der Brusttasche gedrehte Ketten in Seilerarbeit aus reinem Gold. Und zwar sollst du an der Brusttasche 2 goldene Ringe anbringen, indem du die beiden Ringe an den beiden oberen Enden der Brusttasche befestigst. Und die 2 goldenen Schnüre an den beiden Ringen an den Enden der Brusttasche befestigst. die beiden anderen Enden der zwei Schnüre aber sollst du an den beiden Einfassungen befestigen und sie so an den Schulterstücken des Ephods befestigen, an seiner Vorderseite. Und stelle zwei andere goldene Ringe her und befestige sie an den beiden unteren Enden der Brusttasche, an ihrem Rand, der dem Ephod zugekehrt ist, auf der Innenseite. Dann mache noch zwei goldene Ringe und befestige sie unten an den beiden Schulterstücken des Ephods, an seiner Vorderseite dicht an seiner Zusammenfügung mit den Schulterstücken, oberhalb des Gurtes vom Ephod. Und man soll die Brusttasche von ihren Ringen aus mit einer Schnur von violettem Purpur an den Ringen des Ephods festbinden, damit sie über dem Gurt des Ephods sitzt und die Brusttasche sich nicht von der Stelle über dem Ephod verschiebt. So soll Aaron an der Brusttasche für den Rechtsspruch die Namen der Söhne Israel auf seinem Herzen tragen, wenn er ins Heiligtum hineingeht, um sie beständig vor dem Herrn in Erinnerung zu bringen. Diese Brusttasche oder Brustplatte, wenn ihr es auf dem Bild gesehen habt, einfach diese Platte oder Tasche, die oben befestigt ist mit diesen Schnüren und dem ganzen Zeug, von dem wir da gerade gelesen haben. Diese Tasche war sehr schön, war auch wieder aus diesem schönen Stoff, aus dieser schönen Arbeit, hatte 12 Edelsteine drauf, 12 verschiedene Edelsteine. Und auf diesen 12 Edelsteinen waren wieder die 12 Namen der Stämme Israels. Diese Brusttasche spricht davon, wie sehr Jesus uns liebt. Jesus hat die 12 Edelsteine auf seinem Herzen getragen. Gott hat seine Kinder auf seinem Herzen. Das ist, wo wir sind. Jesus hat dieses Gleichnis erzählt von einem Mann, der einen Schatz findet in einem Acker und vor lauter Freude verkauft er alles, was er hat und kauft diesen Acker. Ich glaube, dass wir dieser Schatz sind. Dass wir dieser Edelstein sind für Jesus, für Gott. Und Jesus hat alles gegeben, um uns zu erkaufen. Jesus hat sein Leben gegeben, alles, was er hatte. Petrus sagt uns, wir sind nicht mit Silber oder Gold oder vergänglichen Dingen erkauft, sondern mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus. Jesus hat dich auf dem Herzen. Du bist ein Edelstein in seinen Augen. Er hat dich auf dem Herzen. Er ist tief verliebt in dich. Und er kümmert sich um dich. Er hat Barmherzigkeit. Und wir haben bei dem Ephod gesehen, Jesus hat auch zwei Steine auf seinen Schultern. Da waren auch die 12 Namen drauf. So hat uns Jesus nicht nur am Herzen, sondern auch auf den Schultern. Er trägt uns. Jesus sieht uns als Edelsteine. Und wir sollten einander auch als Edelsteine sehen. Schauen wir uns auch mal die Edelsteine auf der Brustplatte an. Das waren ganz verschiedene Steine hier. Verschiedene Farben, die das Licht unterschiedlich reflektiert haben. Verschiedenen Farben des Lichts. Es ist interessant, wenn man Licht bricht, das ist dasselbe Licht, durch ein Prisma oder einen Regenbogen, wird es in die verschiedenen Komponenten aufgespalten und wir sehen verschiedene Farben. Ich glaube, das spricht davon, von der Vielfalt im Leib Christi. Und ist das eine Licht, Jesus ist das Licht und er scheint uns an. Aber wir leuchten in verschiedenen Farben, wir reflektieren verschiedene Aspekte von ihm und das ist alles schön. Und wir sind alle auf dem Herzen Jesu, ob das die Protestanten sind oder die Evangelikalen oder die Baptisten oder die Pfingstler oder wer immer. Wir sind alle auf dem Herzen Jesu. Es ist Vielfalt im Leib Christi. Wir sind alle Edelsteine für ihn. Wir bringen vielleicht verschiedene Aspekte, verschiedene Farben des Lichts zum Leuchten. Wir sehen aber auch die beiden Steine auf den Schultern. Die waren beide gleich, das waren Onyxsteine. Und da waren auch die 12 Namen drauf der Stämme Israels. Ich glaube, das spricht davon, obwohl wir alle so unterschiedlich sind, auf der Brustplatte, sind wir doch alle eins. Wir sind alle ein Leib. Haben wir doch alle eins gemeinsam. Sind begründet auf Christus. Sind auch alle gleich in Jesus. Und ich glaube, das gilt nicht nur für die Gemeinden, sondern auch für uns, hier in dem Leib Christi, der wir hier sind. Ich glaube, wir können auch die Leute hier als Edelsteine sehen, so wie Jesus sie sieht. Immer wenn mehrere Leute zusammenkommen, man versteht sich mit einem gut, mit den anderen weniger gut. Das ist normal. Aber ich glaube, da ist die Herausforderung, zum Herrn zu gehen und zu sagen, Herr, ich weiß, es sind alle, oder gerade die Person, mit der ich mich vielleicht nicht so verstehe, oder die irgendwo auf einer anderen Wellenlänge ist als ich. Herr, ich weiß, diese Person ist ein Edelstein für dich. Die liegt dir auf deinem Herzen. Herr, zeig mir, was du schätzt an der Person. Zeig mir, warum du sie so schätzt. Und es ist ein Abenteuer, sie zu versuchen, sich auf dieselbe Wellenlänge zu begeben, herauszufinden. Aber warum schätzt Jesus diese Person? Diese Unterschiede herauszufinden. Und ich glaube, wenn wir uns einlassen auf andere Menschen, finden wir oft heraus, ah, das ist ja ein echter Edelstein. Ich habe das gar nicht mitgekriegt auf den ersten Blick, weil wir so unterschiedlich sind. Für sich, ich bin ein Choleriker, der ist ein Phlegmatiker. Wir sind unterschiedlich. Aber doch sind wir alle Edelsteine für den Herrn. Und wenn wir uns einlassen auf die anderen Personen und herausfinden, dass sie Edelsteine sind, werden wir bereichert werden. Wenn wir sehen, ah, Herr, deswegen schätzt du die Person. Ah, die ist ja wirklich wertvoll. Wird unser Leben bereichert werden und wir werden eine Bereicherung sein füreinander. Wenn wir kritisch sind, wenn wir sauer sind, dann wird unser Leben nicht bereichert werden. Ich glaube, wir müssen anfangen, die anderen als Edelsteine zu sehen, auf dem Herzen Jesu. Und das verändert dann auch unsere Sichtweise. Vers 30. In die Brusttasche für den Rechtsspruch, aber lege die Urim und die Tummim, damit sie auf dem Herzen Aaron sind, wenn er vor den Herrn hineingeht. So soll Aaron den Rechtsspruch für die Söhne Israel beständig vor dem Herrn auf seinem Herzen tragen. Die Urim und die Tummim. Wir wissen eigentlich gar nicht genau, wie die ausgesehen haben und was das genau war. Manche glauben, dass es ein schwarzer und ein weißer Stein war, so eine Art Lose, um den Herrn zu befragen. Aber wir wissen es eigentlich gar nicht genau, was das war. Urim, das Wort Urim bedeutet Licht. Und Tumim bedeutet Vollkommenheit. Oder manche andere übersetzen das als Wahrheit und als Recht. Auf jeden Fall wurden die Urim und die Tumim dazu verwendet, um den Herrn zu befragen, um seinen Weg herauszufinden, seinen Willen herauszufinden, um Erleuchtung zu finden vom Herrn, Wegweisung, seinen perfekten Willen herauszufinden. Wie genau das funktioniert hat, wissen wir eigentlich nicht. Wie sie das genau gemacht haben. Aber was wir wissen ist, dass der hohe Priester den Herrn befragt hat durch die Urim und die Tumim und dass der Herr seinem Volk Wegweisung gegeben hat, seinen Willen gezeigt hat, die Richtung, in die sie gehen sollen, Antwort gegeben hat. Da gab es aber zwei Probleme, wenn jemand Rat gebraucht hat oder wenn jemand Gottes Willen herausfinden wollte. In diesem Urim und dem Tumim. Das eine Problem war die Entfernung. Der hohe Priester war begrenzt, er konnte nur an einem Ort zu einer Zeit sein. Und so, wenn einer aus dem Norden Israels den Herrn befragen wollte, musste der eine lange Reise nach Jerusalem machen, um zu dem hohen Priester zu kommen. Und wir hatten kein Telefon oder kein Fax, die konnten nicht mal kurz anrufen und sagen, hey, hohe Priester, befrag mal kurz den Herrn für mich und gib mir die Antwort. Und das Zweite war, es konnte eigentlich auch nicht jeder kommen. Das musste schon eine wichtige Sache sein, wie die Nation, die das Volk Israel getroffen hat. Wie viel besser ist da unser Hohepriester, Jesus? Er ist immer für uns verfügbar. Matthäus 28, 20 sagt Jesus uns hier, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Jesus ist immer bei dir. Du kannst ihn immer fragen. Er ist immer da. Und wir können auch mit allem zu ihm kommen. 1. Petrus 5 heißt es, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Wir dürfen alles auf ihn werfen, weil er besorgt ist um uns. Philipper 4, 6, seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Wir können immer zu Jesus kommen, wir können für alles beten, für die kleinste Sache, für die größte Sache. Wir können immer kommen. Unser Hohepriester Jesus ist größer als der Aaron. Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wie führt Jesus uns praktisch? Das klingt ja alles ganz gut, wir können immer zu ihm kommen, ihn fragen, wie führt Jesus uns praktisch? Ich habe jetzt nächste Woche, muss mich entscheiden, soll ich den Job annehmen oder den? Was soll ich machen? Wie geht das konkret? Eine Art, wie der Herr uns führt, er legt uns Dinge aufs Herz. Im Hebräer 8, Verse 10 und 11, spricht Jesus oder spricht Gott davon, dass er einen neuen Bund schenken wird. Er sagt, meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben. Und ich werde ihnen Gott und sie werden mir Volk sein. Und nicht werden sie an jeder seinen Mitbürger und an jeder seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn alle werden mich kennen, vom Kleinen bis zum Großen unter ihnen. Herr spricht davon, dass er etwas in unserem Herzen tun will. Nicht wie im Alten Testament äußere Regeln, die Steintafeln, das Gesetz, sondern sagt, ich werde das Gesetz auf eure Herzen schreiben. Etwas, was innerlich passiert. Er spricht zu unserem Herzen, gibt uns Eindrücke in unser Herz, legt uns Wünsche auf unser Herz. Psalm 37, 4 sagt uns, habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Also sei verliebt in den Herrn, hab deine Lust an ihm, auf ihn ausgerichtet, bet ihn an, such seine Gemeinschaft, hab deine Freude an ihm. Und was wird er tun? Er wird seine Wünsche auf dein Herz legen. Der Augustinus hat gesagt, liebe Gott, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und ganzer Kraft und dann tu, was du willst. Herr legt seine Wünsche auf unser Herz, wenn wir unsere Lust an ihm haben. Wenn du deine Lust nicht am Herrn hast, dann folg nicht den Wünschen deines Herzens. Das zweite, der Herr spricht zu unserem Herzen, aber wir bekommen auch Bestätigung durch unsere Geschwister. Erinnert euch, wir haben das erst vor kurzem durchgenommen, Apostelgeschichte 13, wo die Jünger in Antiochien gemeinsam dem Herrn gedient haben, ihn angebetet haben, auf ihn ausgerichtet waren. Und dann hat der Herr gesprochen. Da waren Propheten und Lehrer dort und der Herr hat zu ihnen gesprochen, sondert mir den Barnabas und den Saulus aus für den Dienst, zu dem ich sie berufen habe. Und es ist wichtig, dass wir in Gemeinschaft sind, in einer Gemeinde sind. Wir brauchen die Geschwister. Ich glaube, es ist kein biblisches Modell, die einsamen Kämpfer gegen den Rest der Welt. Die Christen, die sagen, ah, ich und der Herr. Die Gemeinden sind alle so unvollkommen, so voll Makel. Ich brauche die nicht, ich und der Herr. Nee, es ist wichtig, dass wir Gemeinschaft haben. Es ist auch wichtig, dass der Herr uns führen kann. Oft führt uns der Herr in Gemeinschaft. Gott ist ein Vater und der Vater will eine Familie bauen. Das ist sein Herz. Und wir bekommen Rat und Bestätigung von der Familie. Dritte Art, wie Gott uns führt, sind Umstände. Wir sehen das auch in der Apostelgeschichte, wo Paulus herumreist und will dorthin gehen und der Herr macht die Tür zu. Dann geht er dorthin, Der Herr gibt ihnen eine Vision und macht da eine Tür auf. Der Herr führt uns auch durch Umstände. Das ist eine Bestätigung normalerweise. Das Wichtigste ist wahrscheinlich das Wort Gottes, das Sicherste. Psalm 19, Vers 105. Er kann manchmal menschlich sein, kann Fehler haben, aber Gottes Wort ist vollkommen. Gottes Wort ist perfekt. Wir sind so gesegnet, dass wir Gottes Wort haben, dass wir das Buch hier haben. Lass uns Zeit im Wort Gottes verbringen, das Wort Gottes kennenlernen, den Herrn durch sein Wort zu uns sprechen lassen. Der Herr macht es. Auch oft in der Bibelstunde. Leute, sie fragen, hey, woher weiß er das? Dass das gerade in meinem Leben vorgeht oder dass ich gerade mich das gefragt habe. Die Wahrheit ist, ich weiß es nicht. Der Herr weiß es. Der Herr spricht durch sein Wort zu uns. Verschiedene Arten, wie Gott uns führt. Er legt seine Wünsche auf unser Herz, gibt uns Eindrücke in unser Herz, spricht zu unserem Herzen, führt uns in der Familie durch Geschwister, Prophetien auch, geistliche Gaben, die andere Geschwister haben, führt uns durch Umstände, und das Wichtigste, er führt uns durch Gottes Wort. Gibt es irgendwelche Bedingungen? Ja, ich glaube, es gibt zwei Voraussetzungen, dass der Herr uns führen kann. Das erste ist, dass wir Erwartung haben, wenn wir den Herrn fragen. Jakobus schreibt uns im Jakobusbrief im ersten Kapitel: Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, dass er der allen willig gibt und nichts vorwirft, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde, ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Also der Herr will erstens, dass wir im Glauben zu ihm kommen, im Vertrauen. Wir sagen, Herr, ich erwarte mir, dass du zu mir sprichst. Ich vertraue dir. Zweite Sache ist Aufrichtigkeit. In den Sprüchen, Kapitel 11, Vers 3, da heißt es, die Rechtschaffenheit der Aufrichtigen leitet sie sicher, die Falschheit der Treulosen aber zerstört sie selbst. Wenn wir nach Gottes Willen suchen, müssen wir mit einem aufrichtigen Herzen kommen. Nicht aus Neugierde, dass wir sagen, okay Herr, ich frage dich mal, was du mir sagst, und dann entscheide ich mich, ob ich das tun will oder nicht. Dann wird Gott nicht zu uns sprechen. Dann wird er nichts sagen. Und er schweigt wirklich aus Liebe zu uns, weil er es gut mit uns meint, weil er nicht will, dass wir sündigen. Weil wenn er es uns sagen würde und wir wollen uns inne dran halten, dann würde uns das nur dazu bringen, dass wir ungehorsam sind. Also sagt er lieber gar nichts. Schont uns. Also wir müssen mit der Einstellung kommen, dass wir sagen, Herr, was ich suche deine Führung, ich weiß nicht, was du vorhast, aber Herr, was immer du mir sagst, das will ich tun. Dein Wille soll geschehen in meinem Leben. Das ist das Beste für mich und ich vertraue drauf. Und ich weiß, dass du mich liebst und dass du es gut mit mir meinst. Wir haben so viel besser, dass wir zu unserem hohen Priester persönlich kommen können, der immer da ist. Zu Jesus, was für ein Vorrecht es ist, dass wir jederzeit mit Freimut vor den Thron Gottes kommen können. Und ihn fragen können. So viel besser als diese Urim und Thummim im Alten Testament hier. Vers 31. Jetzt kommt das Oberkleid. Mache das Oberkleid des Ephods ganz aus violettem oder blauem Purpur. Seine Kopföffnung soll in seiner Mitte sein und einen Rand in Weberarbeit soll es ringsum an seiner Öffnung haben. Wie die Öffnung eines Lederpanzers soll sie für ihn sein, damit es nicht einreißt. Hier haben wir wieder die Farbe Blau. Wir haben schon im Heiligtum gesehen, das spricht von der Göttlichkeit. Das spricht vom Himmel. Jesus der Himmlische, Jesus der Göttliche. Jesus ist von Gott gekommen und ist wieder zu Gott gekommen. Wieder zu Gott gegangen, wollte ich sagen. Und Jesus war sich dessen bewusst. Jesus hatte eine himmlische Perspektive. Habt ihr euch je gefragt, warum Jesus in diesen 3 Jahren seines Dienstes so viel vollbringen konnte? All diese Wunder, all diese Werke, wo er überall rumgezogen ist und gepredigt hat. Ich meine, da war ständig was los. Er hat seinen Sinn auf den Himmel ausgerichtet gehabt. Daran hat er gedacht, an Himmel, an Ewigkeit, an den Vater. Darüber hat er geredet. Diese Stelle, die wir schon vorher hatten bei der Fußwaschung, da ist es im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe, legte er die Oberkleider ab und umgürtete sich und hat angefangen, die Füße zu waschen, hat angefangen, anderen zu dienen. Und genauso ist es mit uns, wenn wir eine himmlische Perspektive haben, auf den Himmel ausgerichtet sind. Dann werden wir Frucht bringen für den Herrn hier auf der Erde. Dann werden wir dienen, Schätze im Himmel sammeln. Wenn wir die Ewigkeit im Auge haben. Wenn wir das nicht haben, dann werden wir festgebunden werden mit den Dingen dieser Welt. Mit dem Auto und dem Haus und ach, die Kleidung, die wir tragen, was ich Neues kaufen muss, ah, und der Nachbar, die Nachbarin hat schon wieder ein schöneres Kleid und jetzt muss ich auch rausgehen und eins kaufen. Oder mit dem ganzen Zeug dieser Welt, mit den ganzen Dingen dieser Welt. Und wir werden festgebunden werden. Und es ist wichtig, dass wir mit dieser ewigen Perspektive leben. Dass wir dieses große Bild in den Augen behalten. Hey, wir sind nur ganz kurz hier. Wir werden die ganze Ewigkeit, die nächsten Billionen, Trillionen von Jahren in der Ewigkeit verbringen. Und wir können Schätze im Himmel sammeln. Das Leben hier ist kurz und alles Materielle hier, das ganze Zeug, was wir anhäufen, es wird alles verbrennen. Es wird alles vergehen. Es wird keinen Bestand haben. Aber ich kann hier in die Ewigkeit investieren. Ich kann Schätze im Himmel sammeln. Das wird bald viel mehr wert sein. Weil es wird bleiben. Es ist gut, wenn wir mit dieser himmlischen Perspektive leben. Auch mit dieser Perspektive von den Knechten, wie es geheißen hat, die auf den Herrn warten. Dass Jesus jederzeit wiederkommen kann. Das wird unser Leben die richtige Perspektive geben. Das wird uns reinhalten. Das wird uns den richtigen Fokus behalten lassen. Große Bilder in den Augen. Und wir werden das Leben nicht so ernst nehmen. Diese ganzen Dinge des Lebens. Sondern wir werden frei sein zu dienen, so wie Jesus gedient hat. Weil wir wissen, wir sind nur kurze Zeit hier. Und bald gehen wir nach Hause zum Vater in seine Herrlichkeit. Und das Oberkleid, das Blaue. Das ist die Göttlichkeit Jesu oder die der himmlische Jesus. Himmlichkeit sagt man nicht. Wurscht. Vers 33. Ist immer gut, wenn man nicht weiß, was man sagen soll, den nächsten Vers lesen. An seinem unteren Saum sollst du Granatäpfel aus violettem und rotem Purpur und Karmesinstoff anbringen. Ringsum an seinem Saum und zwischen ihnen ringsum goldene Glöckchen. Erst ein goldenes Glöckchen, dann einen Granatapfel und wieder ein goldenes Glöckchen und einen Granatapfel ringsum an dem Saum des Oberkleides. Und Aaron soll es anhaben, um darin den Dienst zu verrichten, und der Klang soll gehört werden, wenn er ins Heiligtum hineingeht vor dem Herrn und wenn er herausgeht, damit er nicht stirbt. Also der hohe Priester, der Aaron, ist ins Heiligtum hineingegangen und die Leute konnten ihn nicht sehen. Aber er hat diese kleinen Glöckchen da unten an seinem Rock gehabt. Und die Glöckchen haben die Leute gehört. Und solange sie die Glöckchen gehört haben, haben sie gewusst, der Aaron lebt. Der Aaron dient dem Herrn im Heiligtum drinnen. Warum waren die Granatäpfel dran? Die Granatäpfel waren wieder aus Stoff, die waren zwischen den Glocken, damit die Glocken nicht aneinander stoßen, sondern damit sie einen schönen Glockenklang haben und nicht das aneinander clashen irgendwo, sondern einen schönen Klang haben. Ich glaube, geistlich gesehen spricht das von unseren geistlichen Gaben, die Glocken. Und von der Frucht des Geistes, die Granatäpfel. Wir können Jesus nicht physisch sehen, sichtbar, mit unseren Augen sehen. Aber erinnert euch zu Pfingsten, die Feuerzungen, die auf die Jünger gekommen sind, den Wind, den die Leute gehört haben, wo sie sie in Sprachenreden gehört haben. Das ist, wo Menschen den Herrn sehen, wo sie sehen, dass er lebt, dass er da ist. Wenn sie sehen, dass Geistesgaben und Prophetie da ist, wenn der Herr sie überführt, wenn die Frucht des Geistes da ist in unserem Leben, könnt ihr nachlesen im Galater 5,22, Frucht des Geistes ist Liebe mit den ganzen anderen Eigenschaften, Geduld, Langmut, Freundlichkeit und so weiter. Wenn die Leute diese Glocken des Heiligen Geistes sehen, wie der Heilige Geist in unserer Mitte wirkt, wenn sie die Frucht des Geistes sehen, die der Heilige Geist in unserem Leben herausbringt, dann können sie sehen und hören, dass Jesus lebt. In Vers 36 sehen wir das letzte Stück hier, das letzte Teil, was der hohe Priester hat. Und stelle aus reinem Gold ein blumenförmiges Stirnblatt her und graviere darauf mit Siegelgravur ein Heiligkeit dem Herrn. Das hänge an eine Schnur aus violettem Purpur, sodass es sich am Kopfbund bindet. An der Vorderseite des Kopfbundes soll es sein. So sei es auf der Stirn Aarons, damit Aaron die Schuld der heiligen Dinge trage, die die Söhne Israel heiligen werden, bei allen Gaben ihrer heiligen Dinge. Und es soll beständig an seiner Stirn sein, zum Gefallen für sie vor dem Herrn. Den Leibrock aber webe aus Byssus gemustert und mache einen Kopfbund aus Byssus. Dazu sollst du einen Gürtel in Buntwerkerarbeit anfertigen. Den Gürtel haben wir schon gehabt. Dieses Stirnblatt, dieser Kopfbund, darauf stand die Heiligkeit dem Herrn. Spricht von der Heiligkeit Jesu. Die Gedanken Jesus, sein Sinn sind heilig. Das Wort heilig, wir haben oft so verschiedene Vorstellungen, was Heiligkeit sein soll. Aber heilig kommt wirklich von dem Wort heil. Etwas, was heil ist, was ganz ist. Das ist, was Heiligkeit tut in unserem Leben. Sünde zerstört, Sünde macht kaputt, Sünde verringert, nimmt immer was weg. Aber Heiligkeit macht ganz, Heiligkeit macht heil, Heiligkeit macht glücklich. Das ist das Herz des Herrn, deswegen sagt der Herr, wir sollen heilig sein, wie er heilig ist. Und es spricht von der Heiligkeit Jesu. Jesus hat heilige Gedanken über uns. Seid ihr nicht froh, dass Jesus kein Sadist ist, irgendwie die brutalen Gedanken hat oder grausame Gedanken. Ich bin froh, einen heiligen hohen Priester zu haben. Aber Jesus hat auch gesagt, seid heilig, wie ich heilig bin oder wie mein Vater im Himmel heilig ist. Wenn wir heilig sind, werden wir heil sein, ganz sein, glücklich sein. Darum geht es bei Heiligkeit. Es geht nicht um Pharisäertum, die Einstellung, ich bin heiliger als du. Oder irgendwie Brüder zu sein, dann, darum geht es nicht. Es geht darum, heil zu sein. Das ist die Absicht des Herrn. Dass wir ganz, dass wir heil, dass wir glücklich sind. Das ist sein Herz. Und so heilig sein, heil sein in unseren Gedanken. Und das ist eine Herausforderung. Wir müssen aufpassen, was wir in unseren Gedanken reinlassen. Was wir uns anschauen. Was wir uns anhören. Das macht kaputt, das zerstört. Satan gebraucht es, um uns zu zerstören. Aber wenn wir heile Gedanken haben, heilige Gedanken wird uns das heil machen, wird uns das glücklich machen. Dann in Vers 39 habe ich schon gelesen, den Leibrock, gewebt aus Byssus oder dieses feine weiße Leinen. Gemustert und mache einen Kopf rund. Aus Byssus. Dieses feine Leinen haben wir bei der Wohnung schon gesehen, er spricht immer von Heiligkeit. Weiß, Heiligkeit, Gerechtigkeit, Vollkommenheit. Spricht von der Gerechtigkeit Jesu. Jesus ist gerecht, er ist vollkommen. Pilatus hat gesagt, ich finde keine Schuld an ihm. Der Hauptmann hat gesagt, wahrlich, das war Gottes Sohn. Und sogar Judas hat gesagt, ich habe einen Gerechten verraten. Jesus war gerecht, Jesus war vollkommen. Das Wunderbare ist, dass er uns seine Gerechtigkeit weitergibt. Dass er uns teilhaben lässt an seiner Gerechtigkeit. Weil wir sind nicht vollkommen, wir sind nicht gerecht. Aber Jesus hat unsere Schuld getragen und nicht nur das, er hat sein gerechtes Leben für uns gelebt. Und jetzt findet dieser Austausch statt. Wir überweisen unsere Schuld an ihn, er überweist uns seine Gerechtigkeit, sein gerechtes Leben. Wir können rein und heilig und gerecht vor dem Vater stehen. Wegen dem, was unser Hohepriester, was Jesus für uns getan hat. Wir haben einen wunderbaren hohen Priester. Es ist schön, wir können von diesen Details im Alten Testament können wir lernen über Jesus und seinen Charakter und das, was er in unserem Leben tut. Nächste Woche schauen wir uns noch kurz die anderen Priester an und dann, wie die Priester eingeweiht wurden oder eingesetzt wurden. Lass uns beten.